Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro will die Große Koalition die deutsche Wirtschaft aus der Corona-Krise führen. Darauf einigten sich die Spitzen von Union und SPD gestern Abend nach zweitägigen Verhandlungen. Geplant sind unter anderem mehr Geld für Familien und Kommunen, Entlastungen beim Strompreis und eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer. Die umstrittene Kaufprämie für Pkw mit Verbrennungsmotoren kommt nicht.
Trotz Abstand große Einigkeit beim Corona-Konjunkturpaket. Ein Investitionsprogramm zur Krisenbewältigung in 57 Punkten zusammengefasst, 130 Milliarden Euro schwer. Das Ziel der Großen Koalition, eine schwere Rezession abmildern und schnell wieder rauskommen.
Es ist klar, dass das Ganze eine mutige Antwort braucht, wobei es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft am Laufen zu halten oder wieder zum Laufen zu bringen.
In der Phase der neuen Normalität, in der wir mit dem Virus ja noch lange weiter leben müssen, setzen wir nun auf dieses Konjunkturprogramm. Und um es noch mal zu sagen, um mit Wumms aus der Corona-Krise zu kommen.
Und darum geht es unter anderem. Die Mehrwertsteuer soll befristet gesenkt werden. Von Juli an bis Ende des Jahres von 19% auf 16%. Der ermäßigte Satz von 7% auf 5%. Zudem gibt es einen einmaligen Familienbonus von 300 Euro pro Kind. Darüber hinaus sollen die Kommunen entlastet werden, indem der Bund Arbeitslosengeld II Kosten wie die für die Unterkunft zum Großteil übernimmt. Auch der Gewerbesteuerverlust soll ausgeglichen werden.
Die schon angesprochene Mehrwertsteuersenkung wird die Kaufkraft stärken. Wir reden über 20 Milliarden, die hoffentlich beim Verbraucher ankommen.
Ich denke auch, das Geld in den Kommunen ist gut investiert, weil wenn wir den Kommunen Finanzspielraum schaffen, können sie weiter investieren in Schulen, in Bildungseinrichtungen, in Digitalisierung und auch in viele, viele andere Sachen.
Mit der Altschuldentilgung der Kommunen konnte sich die SPD nicht durchsetzen. Vor allem die CSU scheiterte mit ihrem Wunsch nach einer Kaufprämie für Benziner und Dieselautos. Geld gibt es aber auch für die Förderung der Mobilität, zum Beispiel durch eine höhere Kaufprämie für Elektroautos. Außerdem soll mehr in die Ladesäuleninfrastruktur investiert werden. Auch die Bahn bekommt Geld.
Darum ist das Positive, glaube ich, des gesamten Paketes, das, glaube ich, auch in Europa sich sehen lassen kann, dass wir uns nicht am Ende ideologisch verhakt, sondern eher politisch ergänzt haben.
Der Plan ist, das Konjunkturpaket noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen.
Die geplanten Maßnahmen von Union und SPD haben unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Zustimmung kam aus der Wirtschaft und von Ökonomen. Der Industrieverband BDI erklärte, die Koalition sende ein starkes Signal an Bürger und Unternehmen. Das Paket werde die Rezession deutlich abmildern. Arbeitgeberpräsident Kramer sprach von einem wirtschaftlichen Kraftpaket. Die Opposition hingegen äußerte sich eher kritisch.
Zu teuer, zu wenig nachhaltig. Die Kommentare am Tag nach der Einigung im Regierungsviertel. Natürlich nicht von jenen, die mühselig an dem Kompromiss gefeilt haben, sondern von jenen, die draußen bleiben mussten, der Opposition.
Wichtig ist, dass vor allen Dingen die Menschen, die sozial schwach sind, die arm sind, die wenig Geld haben, wirksam unterstützt werden. Und das fehlt in diesem Programm.
Auch den Grünen fehlt das Soziale in dem Paket. Sie fordern weitere Hilfen, etwa für Hartz-IV-Empfänger. Grundsätzlich könne man aber einen Lerneffekt bei der Regierung erkennen.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist besser als befürchtet. Gerade auch aufgrund des großen Drucks aus der Gesellschaft von der Klimabewegung hat die Bundesregierung noch die Kurve gekriegt, die Abwrackprämie zum Glück rausgestrichen und eine starke ökologische Dimension in das Konjunkturpaket eingebaut.
Klimaschützer wie Fridays for Future kritisieren hingegen, dass eine historische Chance eines wahrhaft sozial-ökologischen Aufbruchs verpasst worden sei. Gewerkschaftschef Hoffmann sieht das Konjunkturpaket weniger kritisch. Es ginge in vielen Punkten in die richtige Richtung, wie bei dem 300-Euro-Familienbonus. Bei der Mehrwertsteuersenkung hat er allerdings die Sorge, dass sie nicht bei den Kunden ankommt.
Die Gewerkschaften hatten einen eigenen Vorschlag gemacht, beispielsweise mit Konsumchecks, die gegebenenfalls auch zielgenauer gewesen wären.
Zur Mehrwertsteuersenkung gibt es bei der AfD keine einheitliche Position. Der Parteichef nannte sie blinden Aktionismus, wohingegen von Storch die Senkung begrüßt.
Eine Entlastung der Bürger ist richtig, aber sie darf nicht auf Pump finanziert sein. Deswegen braucht es eine Gegenfinanzierung.
Auch die Freien Demokraten warnen vor zu vielen Ausgaben und zu wenig Sparen. Lob wiederum kommt von Ökonomen.
Insgesamt ist es ein gutes Paket. Es ist auch ziemlich viel Geld, ungefähr ein Drittel des Bundeshaushalts. Also hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Angesichts der Schwere der Krise finde ich das auch richtig.
Der Finanzminister hatte von einem Wumms beim Konjunkturpaket gesprochen. Nicht alle teilen diese Einschätzung.
Zum Konjunkturpaket der Bundesregierung, Tina Hassel live aus Berlin.
Für die einen ist das Konjunkturpaket das Best-of der Regierungsparteien, für andere eine teure Gießkanne und ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft. Dennoch fällt die Kritik heute überraschend verhalten aus. Selbst Grüne und Umweltschützer sagen, sie seien positiv überrascht, weil erstmals Klimapolitik in einem Konjunkturpaket aufgenommen wird. Und gleichzeitig bescheinen Wirtschaftsexperten, dass die zusätzliche Verschuldung verkraftbar sei. All das spricht für einen gelungenen Kompromiss, auch wenn die Unterschiede in der Koalition mit viel Geld zugekleistert wurden. Die umstrittene Kaufprämie für Verbrenner ist zwar abgewehrt, allerdings kommt die Hilfe für teure Spritfresser mit der Mehrwertsteuersenkung nun durch die Hintertür. Das Konjunkturpaket ist eine entscheidende Visitenkarte der Großen Koalition. Ob es aber wirkt oder doch nur ein teures Strohfeuer ist, spürt man im kommenden Jahr, ausgerechnet zur Bundestagswahl. Zurück zu Thorsten Schröder.
Einen Überblick über die Beschlüsse der Großen Koalition finden Sie auf tagesschau.de. Bundeskanzlerin Merkel stellt sich in einem Farbebekennen gleich nach dieser Tagesschau den Fragen von Tina Hassel und Reinhard Becker. Auch die Europäische Zentralbank hat heute im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nachgelegt. Sie hat ihr Notkaufprogramm für Staatsanleihen nahezu verdoppelt auf jetzt 1,35 Billionen Euro. Zur Begründung verwies EZB-Präsidentin Lagarde auf den beispiellosen Konjunktureinbruch im Euroraum. Die Währungshüter erwarten im laufenden Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 8,7%.
Ernste Minen heute in der Europäischen Zentralbank und das vor leeren Rängen. Präsidentin Christine Lagarde begründet die drastischen Maßnahmen mit einem Wirtschaftseinbruch, der weitaus stärker sei als erwartet.
Incoming information.
Unsere Informationen bestätigen, dass die Wirtschaft in der Eurozone einen bisher nie dagewesenen Einbruch erlebt. Dieser abrupte Absturz ist Folge der Coronavirus-Pandemie und der Maßnahmen, die unternommen wurden, um sie einzudämmen. Durch den Einbruch ist die Inflationsrate im Euroraum von 1,4% im Januar drastisch auf nur noch 0,1% im Mai gesunken. Weil die EZB aber knapp 2% anpeilt, musste sie jetzt erneut handeln. Staaten und Wirtschaft mit billigem Geld zu versorgen, für Carsten Czeski ist das Teil einer gesamteuropäischen Strategie.
Wir haben jetzt einen europäischen Wiederaufbaufonds, der wahrscheinlich kommen wird. Wir haben das deutsche Konjunkturpaket, was gestern Abend entschieden wurde. Und wir haben eine EZB, die ein deutliches Signal sendet, dass wirklich alle Spieler hier in Europa zusammenarbeiten, um die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bekommen.
Ob das auch für die Bundesbank gilt, ist noch unklar. Denn nach dem umstrittenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihekäufen Anfang Mai ist noch nicht geklärt, ob sich die deutschen Währungshüter beteiligen dürfen.
Mit den heutigen Entscheidungen weitet die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik in noch nie erreichte Dimensionen aus. All das zu einer Zeit, in der nicht klar ist, ob die Maßnahmen überhaupt greifen und die Bundesbank sich daran rechtlich beteiligen darf. Eine Rückkehr zu wieder steigenden Zinsen wird damit immer unwahrscheinlicher.
In den USA verschärft sich die Diskussion über den Umgang mit Rassismus und Polizeigewalt. Die Staatsanwaltschaft in Minnesota hat mittlerweile alle 4 Polizisten angeklagt, die an der Festnahme von George Floyd beteiligt waren. Sie wirft dem Hauptbeschuldigten jetzt Mord zweiten Grades vor, also Mord mit bedingtem Vorsatz, den anderen 3 Beteiligten Mittäterschaft. Zugleich wächst parteiübergreifend die Kritik an Präsident Trump. Alle 4 lebenden Amtsvorgänger und sein ehemaliger Verteidigungsminister Mattis gehen auf Distanz zu seinem Krisenmanagement.
Überwiegend Andersdenkenden sah sich der Präsident gegenüber, wenn er in diesen Tagen aus dem Fenster schaute. Eigentlich richteten sich die Proteste vor seiner Haustür gegen Polizeigewalt und Rassismus. Doch die Kritik an Trumps Umgang mit friedlichen Demonstrationen und Ausschreitungen wird lauter. Erstmals meldet sich der ehemalige Verteidigungsminister Mattis zu Wort. Er war vor 1,5 Jahren zurückgetreten. Der General AD in einem Interview: Donald Trump ist der erste Präsident, den ich erlebe, der sich nicht darum bemüht, das amerikanische Volk zu einen, der nicht einmal vorgibt, es zu versuchen. Stattdessen versucht er, uns zu spalten. Auch dieses Quartett kritisiert Trump, wenn auch indirekt. Alle noch lebenden ehemaligen US-Präsidenten solidarisieren sich mit der Protestbewegung. Der Republikaner Bush warnt, schon in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung habe die Doktrin von der Überlegenheit der weißen Rasse das Land fast gespalten. Dies drohe bis heute. Für wirklichen Wandel müssen wir auf ein Problem aufmerksam machen und für die Mächtigen unbequem sein. Auch Bill Clinton bedauert, dass Schwarze immer noch am gefährdetsten seien, durch Polizeigewalt ums Leben zu kommen. Jimmy Carter schreibt, als weißer Mann aus dem Süden kenne er sie nur zu gut, die Folgen von Rassentrennung und Ungerechtigkeit für Schwarze. Auf Widerspruch reagiert dieser Präsident empfindlich. Den von ihm geschassten James Mattis nennt er auf Twitter heute den überbewertetsten General der Welt. Und hier verdichten sich Gerüchte. Auch dem jetzigen Verteidigungsminister Esper drohe nach seiner gestrigen Kritik an Trumps Kurs der baldige Rauswurf.
In Wien hat die politische Aufarbeitung der sogenannten Ibiza-Affäre begonnen. Ein Untersuchungsausschuss soll klären, ob die bis 2019 regierende Koalition aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ käuflich war. Zentrale Figur ist der ehemalige FPÖ-Chef Strache. Er wies am ersten Sitzungstag alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Vor einem Jahr war ein verdeckt gedrehtes Video aufgetaucht, in dem Strache Staatshilfen im Gegenzug für Wahlkampfunterstützung verspricht. Die damalige rechtskonservative Regierung war an den Folgen des Skandals
Nach einem Ölunfall in Sibirien versuchen die russischen Behörden, die Umweltschäden in den umliegenden Gewässern und Böden einzudämmen. Aus dem Tank eines Kraftwerks in der Nähe der Stadt Norilsk sind bereits am vergangenen Freitag 21.000 Tonnen Diesel ausgelaufen. Präsident Putin ließ den Notstand für die Region ausrufen. Er kritisierte, dass die Behörden nicht umgehend informiert worden seien.
13 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der kleinen Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Portugal verfolgen die Ermittler eine neue Spur. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitteilte, verdächtigt sie einen 43-jährigen Deutschen, das Mädchen getötet zu haben. Der Fall Maddie hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder hatten sich die Eltern des Mädchens vergeblich an die Öffentlichkeit gewandt.
Was ist mit Madeleine McCann passiert? Vor 13 Jahren verschwunden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Geht also davon aus, dass Maddie tot ist. Der Tatverdächtige hatte seinen letzten deutschen Wohnsitz im Raum Braunschweig.
Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde.
Das damals dreijährige Mädchen aus Großbritannien verschwindet 2007 in einem Ferienkomplex in Portugal. Mit teils emotionalen Aufrufen wenden sich die Eltern Kate und Jerry McCann immer wieder an die Öffentlichkeit, stehen zeitweise aber selbst unter Tatverdacht. Über die neuen Ermittlungen aus Braunschweig zeigt sich ein Sprecher der Familie erleichtert. Kate und Jerry begrüßen die neuesten Entwicklungen, aber sie sind auch realistisch. Sie wollen einfach nur wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Sie wollen, dass der, der für ihr Verschwinden verantwortlich ist, vor Gericht gestellt wird. Noch gibt es aber keinen hinreichenden Tatverdacht, der eine Anklage rechtfertigen würde. Daher hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung, zum Beispiel zu einem Jaguar mit deutschem Kennzeichen und diesem VW-Bus. Die beiden Autos soll der Verdächtige damals in Portugal gefahren haben.
Kariertes Sakko, gestriegelte Haare und markante Brille. So wurde Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals zum Sinnbild für alberne Fröhlichkeit. Jetzt ist der Musiker im Alter von 78 Jahren auf Gran Canaria gestorben. Mit Aktentasche und Gummihuhn trat Wendehals in den 80er Jahren in zahlreichen Fernsehshows auf. Seine Polonaise Blankenese hielt sich 9 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Charts. Und hier noch die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 5. Juni.
Tiefdruckgebiete sorgen mit feucht-kühler Luft für teilweise nasses, windiges und für die Jahreszeit zu kühles Wetter. Im Osten und Südosten gibt's heute Nacht zum Teil kräftigen Regen, anfangs auch Gewitter. Von Nordwesten und Westen lockert es auf, aber schon morgen Vormittag breiten sich von dort wieder Schauer, später auch Gewitter mit Starkregen und Hagel aus. Vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen erst Regen, dann auch dort, wie schon von der Ostsee bis zum Oberrhein, teils Sonne, teils Wolken und stellenweise Schauer. In der Eifel heute Nacht kühle 4, in der Lausitz immerhin noch bis 14 Grad. Aber auch dort morgen unter 20, im westlichen Bergland teilweise nur 10 Grad. Am Samstag windiges Schauerwetter, im Süden auch längere Zeit Regen. In den folgenden Tagen bleibt es zwar noch recht kühl, aber zumindest regional zeigt sich die Sonne wieder häufiger.
Ingo Zamperoni hat um 22.30 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Was taugt der Milliardendeal? Reaktionen auf das Konjunkturpaket, dazu auch der neue ARD-Deutschland-Trend. Und der Fall der kleinen Maddie. Führt die entscheidende Spur nach Deutschland? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.